Okay, ihr leichten Matrosen. Alle Mann an Bord!
Hallo Thorsten, ich habe mir mal was überlegt. Ich habe, glaube ich, in den ersten Folgen, die wir aufgezeichnet haben, immer gesagt, ah ja, das packen wir auf unsere To-Do-Liste oder so ähnlich. Oder
ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
Genau. Ja, und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wir sind ja ein maritimer Podcast und da ist eine To-Do-Liste irgendwie vollkommen fehl am Platz. Ich glaube, es kommt cool, wenn wir beim nächsten Mal, oder ich beim nächsten Mal, wenn ich das wieder was für unsere To-Do-Liste habe, ich finde Logbuch ein schönes Wort.
Ah ja.
Einfach damit so der maritime Charakter noch ein bisschen besser rauskommt. Also wenn wir nächstes Mal Sachen für uns merken wollen, wir schreiben es ins Logbuch.
Packen wir es in unser Logbuch. Ja, das finde ich in gut. Unser Logbuch des Captains. Sehr schön.
Genau. Captain's Log.
Ja. Ja, dann müssen wir unsere Gäste noch begrüßen, unsere Zuhörer. In welcher Sprache wollen wir denn heute Ahoi sagen?
Ich habe uns heute mal, und ich gehe einfach mal alphabetisch hier in meine Sprachliste durch, Baskisch ausgesucht.
Oh, Baskisch ist gut.
Und da sage ich ganz einfach Ahoi.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, dann können wir ja starten. Unsere dritte Folge heute, hallo, haben wir ja schon gesagt an alle. Oliver, du warst unterwegs. Erzähl doch mal,
genau.
Wo warst du denn?
Ich war auf einer Veranstaltung in Frankfurt, die nannte sich Cruise Academy, veranstaltet von einer Fachzeitschrift, jetzt nicht nur für Kreuzfahrten, sondern für die
Tourismus
allgemein.
Ja.
Allgemein. Mhm, genau. Wobei diese Veranstaltung drehte sich ausschließlich um das Thema Kreuzfahrten und das war auch nur die erste von zwei Veranstaltungen, auf der ich sein werde. Die nächste ist in ein paar Wochen in Köln. Und im Prinzip, die Cruise Academy ist für Reisebüro-Mitarbeiter, Reisebüro-Inhaber, die sich einfach mal über die Produkte, die es am Markt so gibt, informieren möchten. Und ich meine, es ist ja auch nicht wirklich realistisch anzunehmen, dass jemand, der im Reisebüro arbeitet, jetzt jede Reederei schon persönlich kennt, auf jedem Schiff schon mal gewesen ist und die Produkte von vorne bis hinten super gut kennt. Und deswegen ist natürlich für die Reedereien diese Veranstaltung auch ein guter Platz, um einfach mal ihr Produkt ein bisschen besser vorstellen zu können. Und auch für mich, der ich ja sozusagen bisher, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, eher sehr AIDA-lastig war oder noch bin, eine schöne Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen
über den Tellerrand zu schauen.
Über den Tellerrand hinauszuschauen, genau. Und so wie du Urlaub gut kannst,
ja.
Weil Urlaub kannst du, und ich am liebsten jetzt nach der Veranstaltung echt Urlaub beruflich machen würde, denn ich habe so viele tolle Sachen gesehen, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr.
Ja, mir geht das auch immer so. Ich meine, ich war jetzt nicht dort, weil ich selbst unterwegs war. Ich wäre nämlich auch gern gekommen. Ich hätte mich da auch fast angemeldet. Ich war aber auch selbst, ich glaube sogar, auf dem Schiff unterwegs. Ja, ich kenne die, aber die meisten von den Präsentationen habe ich auch schon mal gesehen und ich weiß, wie es einem da geht, dann denkt man, oh, da könnte ich noch hin und das macht einfach Lust auf mehr und ich denke, das wollen wir heute ein bisschen den Leuten und unseren Zuhörern mitgeben.
Genau, ja, wobei Lust auf mehr, nicht nur auf die Ziele bezogen, sondern auch durchaus auf die Art der Kreuzfahrten, denn das war auch für mich echt was Neues, wie viel unterschiedliche Möglichkeiten dann doch zur See zu fahren es echt gibt und das war echt spannend, definitiv.
Genau, vielleicht stellen wir einfach mal kurz die Veranstalter vor, die da waren. Wer war denn alles vor Ort?
Genau, also es gab für diesen Veranstaltungstermin eine Vorstellung von NCL, Norwegian Cruise Line, ist am deutschen Markt, ja, man kennt es vielleicht, aber ist noch nicht so wirklich in derselben Breite vertreten, wie jetzt halt die üblichen Verdächtigen wie AIDA, Mein Schiff und MSC möglicherweise. Dann Ponant, auch sehr, sehr spannend, erzähle ich mal.
Französische Cruise Line.
Französische Reederei, genau. MSC war da. Nico Cruises, die ja sonst eher auf dem Fluss zu Hause sind, aber mittlerweile eben auch ein Hochseeschiff haben, mit dem sie eben Kreuzfahrten anbieten. Mein Schiff war da und zum Abschluss des Tages gab es noch eine Präsentation von Swan Hellenic, die ich vorher gar nicht kannte und wohl auch erst seit 2-3 Jahren am Markt sind, aber dazu gerne, wie gesagt,
Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, von denen habe ich nämlich auch so viel noch nicht gehört. Sehr interessant, ja. Vielleicht... Ja, was meinst du? Wie sollen wir es machen? Sollen wir einfach Stück für Stück die einfach mal jede durchgehen und du erzählst schon ein bisschen was, was wir uns so mitgebracht haben, was vielleicht Neues gibt?
Bevor ich mal zu den Reedereien komme, fand ich eine Sache sehr spannend. Und zwar diese Zeitung, die den Cruise Day veranstaltet, die Cruise Company veranstaltet hat, hat eine Umfrage gemacht unter Reisebüros. Und ich fand das Ergebnis echt spannend. Und die Frage war, was ist Gästen bei der Buchung einer Kreuzfahrt am wichtigsten?
Oh, gute Frage.
Das ist eine echt gute Frage.
Bevor du jetzt aber die Antworten gibst, will ich mal unsere Zuhörer bitten, wenn ihr jetzt eine Idee habt oder da auch eine Antwort dazu geben wollt, schreibt sie uns in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an E-Mail-Adresse am Ende des Podcasts oder in Shownotes.
Oder das. Also mein erster Impuls wäre gewesen, dass die Marke, das ist, was die Leute erstmal bewegt, eine Kreuzfahrt zu buchen. Also, dass man seine Lieblingsmarke hat, eine Lieblingsreederei und die landet aber landet eben gar nicht mal auf den ersten 3 Plätzen, sondern der wichtigste Grund, eine Kreuzfahrt zu buchen, ist die Destination. Mhm. Also wirklich, das Ziel ist das Ausschlaggebende und das hat mich insofern überrascht, dass wenn man in Foren oder Kreuzfahrtgruppen liest, immer eigentlich erst so die Reederei und das Schiff genannt wird und dann hat man verschiedene Ziele zur Auswahl und die Frage gerade, heute Morgen habe ich gelesen, hier, wir wollen mit unserer kleinen Familie in dem Zeitraum mit der und der Reederei, am liebsten auf dem Schiff, aber wir hätten die und die Routen zur Alternative, was sollen wir denn machen? Das heißt, die Route ist auch da in den Fragen immer so ein bisschen am Ende, immer erstmal Schiff und Marke, aber nein, die Kreuzfahrt Gäste, zumindest laut den Erfahrungen der Reisebüros, wählen erstmal nach Ziel aus. Mhm. Was ja auch eigentlich vollkommen sinnvoll ist. Also ich meine, am Ende das Schiff, man ist zwar natürlich auch viel Zeit auf dem Schiff, aber ich sag mal, von einer Woche sind es im Schnitt 1 bis 2 Landtage, Seetage natürlich, keine Landtage, andersrum wäre es doof, also 1 bis 2 Seetage und man ist ja dann schon viel auch an Land und will ja auch Dinge sehen, von daher sollte das auch definitiv aus meiner Sicht die wichtigste Entscheidung sein, wo will ich eigentlich hinfahren.
Ja, ich denke auch, es ist natürlich so, die Kreuzfahrtgäste waren ja schon in ihrem Leben mal hier, mal dort und dann oft sind die aber auch diejenigen, die dann auch gern mal was Neues ausprobieren und was anderes sehen wollen, weil das ist ja der Urgedanke der Kreuzfahrt. Jeden Tag anderer Hafen, jeden Tag andere Stadt, vielleicht auch unterschiedliche Länder und da macht die Antwort natürlich auch Sinn. Ja. Das zweite war wahrscheinlich der Preis.
Absolut, ganz genau. Der zweite Punkt war schon der Preis. Also das ist wohl schon noch so, dass natürlich die Leute sehr preissensibel sind und auch da ist die Wahrnehmung, die ich so habe, jeder spekuliert momentan immer noch auf einen kurzfristig günstigen Preis, auf variable Angebote und die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, ist, dass die Reisen Richtung Abfahrtstermin eben aber gar nicht mehr so günstig werden, sondern der Preis eher stabil ist, wenn nicht sogar, habe ich selbst erlebt, im Anfang des Jahres, Richtung Abfahrt sogar wieder teurer wurde. Also die Zeiten, wo es Richtung Abfahrt dann wirklich so die Last-Minute-Angebote gab, die mag es vereinzelt immer noch geben, aber so in der großen Masse sehe ich sie nicht mehr. Also die Leute schauen schon auf den Preis und überlegen sich gut, was sie buchen. Ja.
Ich meine, das ist in der Reisebranche allgemein aktuell der Trend. Last-Minute war mal vor 15, 20 Jahren der große Renner. Aktuell sehe ich das auch nicht. Ja, also definitiv. Ja, gab es sonst noch was?
Ja. Kommen wir schon zu Platz 3 und 4. Da kommen dann die Punkte, die ich vorher erwartet hätte. Platz 3 ist das Schiff und Platz 4 ist die Reedereimarke. Gut, ich glaube, dass die beiden Punkte wichtig sind, ist relativ klar, denn jeder hat meistens schon sein Lieblingsprodukt, wenn man zu den erfahrenen Kreuzfahrern gehört und wenn man neu in dem Thema ist und sich für eine Kreuz interessiert, dann geht man eben auch vermutlich auf die Marken, die man durch Werbung, Bekannte oder wie auch immer kennt und dann sind es wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, die großen und in den seltensten Fällen irgendeine Nische. Was mich aber definitiv überrascht hat, und das ist vor dem Hintergrund, dass das Thema Nachhaltigkeit ja eigentlich überall einen richtig großen Stellenwert einnimmt und wir ja auch in der nächsten Folge beim Thema Ausflüge nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen werden, die Nachhaltigkeit ist erst auf Platz 10. Das ist den Leuten bei der Buchung in der Tat nicht wichtig. Und auch ich hatte in der Tat erst einmal die Frage, mit welchem Treibstoff das Schiff, das die Person buchen möchte, eigentlich fährt.
Ja, tatsächlich. Okay, ja. Also ich hatte tatsächlich auch, ich hatte schon Diskussionen, dass in einer komplett nachhaltigen Kreuzfahrt, da hätte ich schon Leute, die dann sagen, okay, sie buchen das absichtlich deswegen nicht. Aber die, die sich für Kreuzfahrten interessieren und diese Art der Reise machen, ja, ich glaube, das ist leider Gottes nicht das Hauptthema.
Aber insofern hat es mich verwundert, denn ich sage mal, alle großen Marken, MSC ganz, ganz vorne momentan marketingmäßig mit dabei, aber auch AIDA, die ja die früh schon damit angefangen haben, packen ja das Thema Nachhaltigkeit schon sehr in den Fokus und werben damit. Zumindest mal jetzt nicht direkt in den klassischen Medien, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, es gibt dann Broschüren, dies und das und jenes im Internet, Nachhaltigkeitsberichte und so weiter. Auf den Webseiten nimmt das schon einen großen Platz ein und dennoch ist es bei den buchenden Gästen eben bei der Wichtigkeit echt ganz hinten. Schade eigentlich, weil es ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das über die Jahre definitiv noch ein bisschen nach vorne rückt.
Das wird es definitiv kommen. Natürlich die Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrt ist natürlich so ein Thema. Die Kreuzfahrtschiffe sind ja auch immer ein bisschen die Prügelknaben, muss man auch sagen. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man über die vielleicht 1000 Kreuzfahrtschiffe weltweit schimpft und die 100.000 Fischer, Tanker, sonstige Frachter, wenn man die nicht erwähnt, weil... Das ist ein minimaler Anteil, ein Promilleanteil. Ich glaube, wir haben es ja auch in unserem Logbuch stehen, dass wir mal über Nachhaltigkeit und Umwelt reden wollen. Aber das ist vielleicht dann zu geeigneter Stelle.
Genau, da wollen wir jetzt, glaube ich, hier gar nicht mehr viel eingehen. Und dann komme ich auch schon zur ersten Reederei, die sich vorgestellt hat, NCL. Ich kannte natürlich ein paar Schiffe vom Namen, ich kannte das Schiffsdesign von außen, weil sie ähnlich bunt sind wie die AIDA-Schiffe, vielleicht sogar noch einen Ticken bunter mittlerweile. Was für mich interessant war, was ich nicht erwartet hätte bei jetzt einer Reederei, die ihren Sitz ja in Amerika hat, es gibt in der Tat an Bord auch ein deutschsprachiges Angebot. Also Angebot im Sinne von, dass die Menükarten auf Deutsch sind, es gibt einen deutschen Ansprechpartner an Bord, also natürlich ist die Mehrheit der Gäste international beziehungsweise eben aus dem amerikanischen Raum und der Anteil der deutschen Gäste liegt momentan laut Auskunft des Vertriebsmitarbeiters gerade mal bei 2-3%, was wirklich nicht viel ist, wenn man auf so einem Schiff ist, aber eigentlich sind sie für den deutschen Markt zumindest vorbereitet. Ne? Also jemand, der jetzt vielleicht nicht so gut Englisch spricht, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich an Bord zurechtzufinden und eigentlich da auch einen schönen Urlaub zu verleben. Also war mir nicht so bewusst, dass es da auch ein deutschsprachiges Angebot gibt. Was mich echt, es gibt nicht nur einen Punkt, es gibt mehrere Punkte, die mich echt überrascht haben oder was ich interessant und spannend fand. Auf die Frage, was denn sozusagen das Alleinstellungsmerkmal oder wo man sich als mit einem besonderen Fokus sieht, war die Antwort die Gastronomie. Und zwar man neben dem Thema freie Tischwahl und keine festen Tischzeiten ein besonderes Konzept oder Alleinstellungsmerkmal. Man hat bewusst sich für ganz kleine Restaurants entschieden, dafür aber von der Anzahl viel, viel mehr, um einfach nicht so dieses Gefühl zu entstehen zu lassen, dass es hier so eine Massenabfertigung ist, sondern es soll eher so ein bisschen einen gemütlicheren Charakter haben. In den meisten Restaurants gibt es auch Service am Platz. Also man soll sich eher so ein bisschen fühlen wie in einem Restaurant zu Hause an Land und nicht eben dieses Gefühl von so einem riesengroßen Restaurant mit Buffet, wo man dann einfach dann...
Das große Dining-Konzept, wie es die anderen haben.
Ja, genau, also das ist schon Da will man sich abheben. Und sie haben auch ein interessantes Foodtruck-Konzept. Ich meine, das ist so ein bisschen ähnlich wie das Streetfood-Konzept oder die scharfe Ecke bei AIDA, wo es dann die Currywurst gibt. Aber die gehen dann nochmal einen Schritt weiter. Es gibt, die nennen sich bei denen Indulge Food Hall. Ist dann wirklich so ein Bereich, wo es, ich sag mal, 10 verschiedene Foodtrucks gibt. Und man bestellt dann mit einem Tablet, das am Platz liegt, kann auch von allen verschiedenen 10 Konzepten sich was zusammensuchen und bekommt es an den Platz gebracht. Das heißt, das finde ich super, weil dann ist auf jeden Fall
auch für jeden was dabei. Das passt auch wahnsinnig gut zum US-Markt. Das ist halt ihr Lifestyle. Und das passt da wirklich auch gut hin. Ja. Man muss halt sagen, sie kommen halt auch vom US-Markt. Entsprechend sind die Schiffe dann auch gestaltet.
Ja, ich meine, das ist die Frage, ob man an Bord jetzt eine Kartbahn und einen Lasertag an Deck braucht. Es ist sicherlich erstmal so ein Punkt, wo man sagt, oh wow, aber ob man es wirklich braucht während eines Urlaubes, da kann man wahrscheinlich wirklich geteilter Meinung drüber sein. Ich persönlich bräuchte es wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Gäste gibt, die das total toll finden. Und am Ende ist es ja wie immer, bei jeder Reise oder bei jedem Schiff, jeder wird seine Ecke finden und sein Produkt finden. Aber um nochmal ganz kurz auf die Gastronomie zurückzukommen, und das war ein Trend, den ich jetzt nicht nur bei NCL wahrgenommen habe, sondern, und das ist auch ein Punkt, der mir vielleicht sogar in den letzten Jahren bei AIDA zu kurz kam, es wandert wieder mehr Gastronomie auf die Außendecks. Das heißt, die Möglichkeit, draußen zu essen, also man hat es ganz klar betont, dass man ein sehr breites Promenadendeck hat, das einmal ums Schiff drumherum läuft, bei dem es auch die Möglichkeit gibt, sich eben in ein Café oder in eine Bar zu setzen und in Meeresnähe sozusagen was zu trinken oder auch was zu essen. Und das ist so ein Punkt, den mochte ich auf den alten AIDA-Schiffen zum Beispiel sehr, dass man hinten am Heck schön draußen essen konnte. Und das ist ein Punkt auf den neuen Schiffen, findet man das nicht mehr so stark. Und das ist aber ein Trend, der auch bei den kleineren Schiffen anderer Reedereien immer wieder betont wurde. Also ich glaube, die Nähe zum Meer ist über die Jahre ein bisschen verloren gegangen, aber ist den Leuten immer wichtiger, dass man auch merkt, ich bin auf dem Wasser.
Ja, das liegt auch vielleicht an der Größe der Schiffe, weil die Schiffe immer größer werden und die Außenbereiche dementsprechend auch immer weniger und kleiner. Ja, wenn du natürlich einen großen Pott hast mit 6.000 Passagieren drauf, dann müssen die Innenbereiche natürlich viel kleiner sein, weil die Außenbereiche werden nicht viel größer. Die Maße ändern sich ja nicht. Also die Schiffe bleiben 300 bis 350 Meter lang und ändern sich ja nur in der Höhe. Und da hast du dann hauptsächlich dann Kabinen und keine Außenbereiche. Aber die Leute wollen es. Also das sehe ich eigentlich auch so.
Naja, das merke ich auch selbst. Ja, man möchte eben wirklich auch das Meer wirklich genießen und das geht halt im Innenraum definitiv schwieriger.
Ja, was natürlich auch. Eine Frage von mir. Ich weiß es ja auch selbst aus so einer Vorführung. Wie ist denn das? Ist das noch aktuell, mit dass Norwegian sich ziemlich auch um die Alleinreisen und die Single-Reisen bemüht? Die hatten doch da so ein Konzept mit dieser Single-Lounge, wo nur Alleinreisende dann auch rein dürfen, um sich zu treffen. Und auch mit Einzelkabinen waren die da relativ gut von dabei.
Also sie haben ihr Kontingent an Einzelkabinen erhöht auf allen Schiffen und haben die sogenannte Studio-Lounge eingerichtet. Das ist, wie du schon gesagt hast, eine Lounge, die den alleinreisenden Gästen vorbehalten ist. Das heißt, man kann dort einfach auch Kontakte knüpfen und einfach auch andere Alleinreisende kennenlernen, um sich vielleicht zu Ausflügen zu verabreden oder zum Abendessen oder wie auch immer. Und die haben das sicherlich für sich erkannt, dass das auch ein Markt ist. Und ich glaube, der Reisebereich grundsätzlich, nicht nur bei Kreuzfahrten, für Alleinreisende ist einer, der sicherlich wächst. Und auch das war während der Veranstaltung eigentlich bei jeder Reederei die Frage, wie hoch ist der Einzelkabinenzuschlag?
Ja, klar. Interessiert viele, also weil viele Frage wollen halt gerne auch mal alleine. Es gibt ja viele Singles und Leute, die einfach alleine auch gern verreisen würden. Und dann sind einfach die Einzelkabinenzuschläge das Kriterium, um das zu tun.
Ja. Und es gab in der Tat auch noch einige Reedereien, die dann wirklich sagen, wir haben gar keinen Einzelkabinenzuschlag oder in Einzelfällen teilweise auch nur 10-15%. Also ist jetzt nicht die große Masse, sondern sind eher dann die kleineren Schiffe und die kleineren Reedereien. Aber die Frage kam definitiv immer und es ist ein Thema. Ja. Und ich weiß gar nicht, haben wir es schon im Logbuch? Und wenn nicht, dann sollten wir es uns reinschreiben. Aber ich glaube, das Thema Alleinreisen kann vielleicht auch ein spannendes sein, wo man nochmal ein bisschen drauf eingeht, wie es denn so ist, wenn man mal alleine reist, kommt man gut in Kontakt mit Leuten. Da ist so ein Konzept eine gute Geschichte. Genau. Es gibt ja auch auf den anderen Schiffen jetzt,
ist ja auch im Kommen.
Alleinreisende-Treff. Genau, also ich glaube, das können wir uns mal auch ins Logbuch notieren. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Ja.
Und zwei letzte Dinge noch zu NCL, die ich auch jetzt interessant fand. Sie haben, also jede Reederei hat Internetpaket, Getränke, Flat und Restaurant, Ausflugsrabatte und so weiter und so fort. Das kennt man alles. Was es bei NCL gibt und das, wie ich finde, sogar zu einem relativ attraktiven Preis, ist ein Produkt, das nennt sich Free at Sea, kostet bei Kurzreisen 99 €. Und dieses Paket ist sozusagen eine Zusammenschnürung der ganzen anderen Pakete. Ja. Das heißt, wenn ich dann sozusagen das buche, habe ich dann eben meine Internetflat, meine Getränke, alles schon dabei, zu einem günstigeren Preis.
Ich bin mir jetzt bei den nicht längeren sicher.
Reisen.
Ja, wenn ich nicht kurz, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich früher bin ich das erste Mal aufmerksam geworden. Ich glaube so auch, wo Corona dann, wo die wieder losging, da haben sie das, glaube ich, eingeführt. Es könnte auch sein, dass es es vorher schon gab, da war es mir nicht bewusst, aber gerade in der Zeit, wo dann diese ersten Reisen wieder losgingen, da haben sie auch das massiv beworben und haben es dann auch beibehalten. Ich finde das auch eine mega Geschichte, dass man dann einfach alles, man hat seinen Ausflug, absolut, man hat sein Getränkepaket und dann für einen relativ wirklich guten Preis auf einem tollen Schiff, sind ja wirklich tolle Schiffe.
Genau. Also das hat mich wirklich überrascht, weil der Preis, ich meine, die 99 € gelten klar für Kurzreisen, gar keine Frage, aber auch bei längeren Reisen war
ist das
der
erschwinglich,
Preis, im Vergleich zu den Einzelpaketpreisen definitiv ein super Angebot und fand ich gut. Und last but not least, ein Thema noch, und das haben sie natürlich auch alle mittlerweile, das Schiff im Schiff-Konzept. Das heißt bei NCL The Heaven. Ich gehe gar nicht näher darauf ein, weil am Ende ist es wie überall auch. Es gibt irgendwie ein Concierge oder ein Butler, es gibt eigene Bereiche, eigene Restaurants, das haben sie irgendwie alle. Aber, und auch das war jetzt so ein Trend, den ich auch bei den anderen Reedereien wahrgenommen habe, dass diese Bereiche wirklich sehr, sehr gut gebucht sind. Also die sind wirklich sehr früh auch teilweise schon ausgebucht.
Das kann ich auch bestätigen. Also gerade die Suiten, Suitenbereiche, das sind ja meistens die Schiff-im-Schiff-Konzepte, ob das jetzt AIDA, TUI Cruises, MSC sind, die sind auch gebucht. Das sieht man allein schon daran, dass die nie in vergünstigte Tarife kommen. Die sind immer nur zum Katalogpreis zu haben und da muss man auch früh dran sein, wenn die dortigen Logbücher oder die Fahrtenbücher veröffentlicht werden, dann sollte man relativ schnell dran sein, da sich dann auch seinen Platz zu sichern. Absolut. Weil die sind tatsächlich begehrt, tatsächlich. Deswegen werden die Bereiche auch immer auf den neueren Schiffen immer größer gemacht, weil natürlich die Reedereien sehen, okay, ja, da ist der Markt da können wir das verkaufen oder die Leute wollen das haben. Und deswegen bauen die das auch massiv aus.
Ja. Was ich vielleicht noch erwähnen will, und deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass der Anteil an den deutschen Gästen noch gar nicht so hoch ist, weil sie haben auch noch ein, zwei Sachen, die ich auch im Vergleich zu anderen Reedereien echt spannend fand. Sie haben generell bei ihren Reisen erstmal wenig Seetage. Argument war klar, weil sie viele amerikanische Gäste haben, die haben einen langen Flug hinter sich. Die wollen jetzt nicht das Schiff vielleicht auch sehen, aber die wollen natürlich die Ziele sehen. Das heißt, im Vergleich zu anderen definitiv viel, viel weniger Seetage. Mhm. Und was sie auch eigentlich gar nicht mehr haben, sind diese klassischen, ich fahre 7 Tage irgendwo im Kreis und komme wieder an meinen Ausgangshafen zurück und dann geht die nächste Reise zu demselben Ziel los, sondern
Wobei, das ist ein Trend, den machen viele jetzt inzwischen mit. Wenn man so die neuen Reisen für 24 und 25, was so veröffentlicht ist, anschaut, da geht der Trend auch bei den deutschen Reedereien, bei AIDA und TUI Cruises dazu, dass man nicht mehr die klassische, wir fahren jetzt 5-mal im Kreis und laden dann jeweils am Startpunkt die Leute ein und aus, sondern dass man einfach von einer Ecke zur nächsten fährt und in dem gleichen Fahrgebiet, aber mit unterschiedlichen Highlights, mit unterschiedlichen Touren, vielleicht auch mit unterschiedlichen Start- und Zielhäfen.
Ja, wobei der Trend, ja, der geht dahin, wobei das macht man bei NCL wirklich konsequent, diese sogenannten Open-Jaw-Sailings. Ich glaube, im Flugbereich würde man Gabelflug dazu sagen, aber Start und Zielpunkt eben unterschiedlich sind. Also, genau. Und dadurch haben sie halt wirklich die Reiselänge ist, also man kann eine 8-tägige Reise machen, 12-tägige Reise, also man ist relativ flexibel und kann natürlich auch mehrere Reisen kombinieren, ohne dass man sozusagen dieselben Häfen wieder anfährt. Ja. Hat natürlich, das war dann mein erster Gedanke, aber auch den Nachteil, wenn ich jetzt wirklich eine bestimmte Route haben möchte, weil wir haben ja vorhin gehört, Destination ist sozusagen das Top-Kriterium für meine Reise und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo genau diese Route angefahren wird, jetzt keinen Urlaub, keine Zeit oder wie auch immer, dann bin ich natürlich eingeschränkt, muss dann sozusagen bei der Destination in Kauf nehmen, dann doch was anderes zu nehmen. Und wenn ich halt dieselbe Route innerhalb von 2 bis 3 Monaten mehrfach angeboten bekomme, dann ist es mit dem Termin natürlich leichter.
Ja,
das ist in der Variante natürlich deutlich schwieriger. Aber wie immer hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich finde es als Konzept finde ich prinzipiell gut, denn so gibt es wirklich für jeden auch dann vielleicht eine passende Reise, die man sich halt selber so ein bisschen dann zurecht basteln kann. Und das ist wirklich jetzt mein last but not least Punkt bei NCL, fand ich auch ganz spannend. Ja, also NCL hat mich am meisten überrascht, muss ich sagen. Also ich, obwohl ich die Marke kannte, habe ich da am meisten wirklich mitgenommen, was sie anbieten. Und das habe ich noch bei keiner anderen Reederei so in der Form zumindest gesehen. Sie haben sogenannte 3- bis 4-tägige Cruise-Tours vor oder nach der Reise. Was heißt das? Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder. Man macht eine Kreuzfahrt, fliegt an seinen Starthafen, kommt irgendwann im Laufe des späten Vormittags an vielleicht, bis man an Bord ist und Koffer irgendwie, ist dann auch schon irgendwie Mittagszeit, vielleicht auch schon früher Nachmittag. Es bleibt selten Zeit, eigentlich den Start- und Zielhafen wirklich auch mal anzugucken. Viel zu sehen. Und das sind ja nicht selten auch spannende Städte oder Orte. Und deswegen hat man bei NCL eben diese Cruise Tours. Das heißt, man hat ein angeschlossenes Landprogramm vor der eigentlichen Reise von 3 bis 4 Tagen, kann sich dann irgendwie, keine Ahnung, Rom angucken oder Barcelona und so weiter und hat aber trotzdem alles aus einer Hand. Ich muss mir also nicht wieder, kann ich auf eigene Faust vorher anreisen, kann mir ein Hotelzimmer nehmen und kann mir irgendwie die Orte anschauen. Nein, das ist dann im Prinzip Teil der Kreuzfahrt.
Teil der Kreuzfahrt und dann wird es auch zur Pauschalreise, wo dann auch NCL dafür verantwortlich ist.
Genau.
Etc.
Also ja, natürlich. Ist echt spannend, weil dann ist der Flug eben, ich habe dieselben Vorteile dadurch und klar, das gibt es jetzt nicht zu jedem Start- und Zielhafen, aber sagen wir zu den interessanten Orten definitiv und das fand ich ein echt spannendes, einen spannenden Ansatz auf jeden Fall und finde ich gut. Also
ja,
bin gespannt, ob das andere Reedereien ähnlich auch übernehmen werden oder vielleicht ja, ähnliche Produkte. Ich meine, es müssen ja auch keine 3 bis 4 Tage sein. Manchmal reicht ja auch vielleicht 1 bis 2 Tage, wäre ja auch schon mal
tatsächlich gut. Ist es so, AIDA hat sowas Ähnliches. Da kann man dann sich zum Beispiel einen Cluburlaub vorher buchen. Da gibt es so eine Kombi zwischen Aldiana und AIDA, wo man dann zum Beispiel eine Kanarentour noch eine Woche Aldiana Club anschließen kann. Sowas Ähnliches. Also man kann natürlich nicht mit Ausflügen ähnlich und so weiter, aber die haben halt auch so Kombis mit dabei. Also
das ist, wobei, auch da bin ich wieder bei einer ganzen Woche. Manchmal sind ja, also ja, wobei ich bin gespannt. Ich meine, das ist, die Aktion ist ja jetzt, glaube ich, war jetzt für diesen Sommer oder für nächsten Sommer, ob sowas Vergleichbares
wo sich hinentwickelt, kommt, wo sich hinentwickelt, ja.
Genau. Ja, ob das mal so ein Testballon war, ich bin sehr gespannt.
Genau.
Also man darf wirklich neugierig sein. Genau. Und dann kam auch schon eine Reederei, die
kommen wir zur nächsten, ja.
Ja, ich kenne, weil eine sehr gute Freundin von mir für diese Reederei arbeitet. Aber vom Produkt her hatte ich keine Ahnung, was sie eigentlich anbieten. Und zwar Ponant, eine Luxus-Expeditionskreuzfahrtsreederei.
Da habe ich sofort den Champagner in der Nase.
Ja, und in der Tat hatte die Präsentation, und da darf man, da kann man jetzt auch geteilter Meinung sein, ein Foto war da mit dabei, wo man, ich muss jetzt lügen, ob es Antarktis oder Arktis war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Eis zu sehen und natürlich war ein Champagner-Buffet aufgebaut.
Da muss man dazu sagen, Ponant macht weniger die klassischen Kreuzfahrten als mehr Expeditionen, oder?
Absolut, genau. Also genau, vielleicht zu den Schiffen erstmal. Sie haben immer maximal 260 Passagiere an Bord. Das ist natürlich eine Größe, da würde ich auch schon fast nicht mehr von Kreuzfahrtschiff sprechen, sondern
eine große
das
Yacht.
Ist dann eher eine Kreuzfahrtjacht. Ja, das ist dann schon, also man hat auch dann hinten am Heck der Yacht, ich nenne sie jetzt auch mal so, so eine ausfahrbare Marina. Das heißt, man hat dann, also erzählte sie auch, manchmal halten sie auch einfach auch mitten im Meer an. Wenn es schön warm ist, lassen die Marina runter. Man kann wirklich mitten auf dem offenen Meer schwimmen gehen. Ja, im größten Pool der Welt, den man sich vorstellen kann. Das ist natürlich ein Erlebnis, da kann keine klassische Kreuzfahrt auch nur annähernd irgendwie
hinkommen. Das Gute an den kleinen Schiffen ist natürlich, die können auch wohin fahren, wo die großen niemals hinkommen würden. Ja, und auch abseits von den klassischen überlaufenden Gebieten.
Also das ist definitiv ein Punkt. Und ich meine, das merkt man ja mittlerweile schon auch bei den großen Reedereien, dass die ganz großen Schiffe eben auch schon nicht mehr alle Häfen anfahren können und man bei den großen Reedereien auch schon zu den in Anführungszeichen kleinen Schiffen greifen muss, um den einen oder anderen Hafen überhaupt sehen zu können. Ne? Also, aber das ist ja in der Größenordnung nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Na gut, zu dem Konzept selber, also sie haben nur Balkonkabinen, das ist einfach, wenn man buchen möchte. Es gibt Balkonkabinen und Suiten. Es ist immer alles inklusive. Und
ich glaube, das ist im Luxussegment, wo die arbeiten, eigentlich die Norm.
Eher üblich,
ja. Ja, das ist eher üblich. Wenn man auch hier als Vergleich, ich weiß nicht, die waren bestimmt nicht da, Hapag-Lloyd Cruises oder sowas.
Nein, die waren nicht
da. Die haben es ja genauso oder, also die Getränkepakete sind ja eher bei mit den größeren Schiffen und mit, wo mehr touristisch geboten ist und die Luxussparte, die sind da dann eher doch immer im All-Inclusive-Bereich.
Ja, und ich meine, natürlich zahlt man das zum Teil auch. Mit, ja. Ne? Ich meine, also man hat dann auf den Folien auch teilweise ein bisschen Preise gesehen. Ja, das ist dann auch in Regionen, die man auch erwartet hätte, definitiv. Aber, und das hat mich auch überrascht, es gab auch dann Reisen, also ich hatte jetzt mal eine rausgepickt, es war dann so eine Woche oder acht Nächte, also 9 Tage, Seychellen für unter 4.000 Euro. Natürlich ohne Flug, gar keine Frage, aber für so ein Produkt fand ich es jetzt
gar nicht so teuer.
Okay, ne? Also
ist jetzt, muss ja, man wollen, raus, muss man, ne? Aber kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es
muss so man definitiv wollen, ja, aber ich
ist
glaube,
auch eine schöne Hochzeitsreise, wenn man das so sagt, ja.
Ja, ne, es hat auf jeden Fall was Besonderes und ich glaube auch so Ziele wie jetzt wirklich Nordpol oder Antarktis, das ist natürlich auch was, das macht man einmal im Leben wahrscheinlich und ist halt wirklich dann auch mitten in der Natur, ne? Also das ist, also es waren wirklich atemberaubende Bilder, die sie gezeigt hat und ich finde das spannend und ich glaube, das ist auch dieses Thema Expeditionskreuzfahrten ist auch eins, wo man vielleicht so als klassischer Kreuzfahrtgast gar keine Berührungspunkte bisher.
Nee, ist ein anderes, anderes Segment, ja.
Ja, aber ich finde es trotzdem spannend, da mal reinzugucken. Und ich habe eben mit Andrea mal gesprochen an dem Tag auch und ich. Das habe ich schon im Logbuch stehen. fest eingeplant. Wir machen mal eine Folge und da soll gar nicht mal jetzt vielleicht nur über das Thema Ponant, aber natürlich ist das jetzt ihr
vielleicht Expeditionskreuzfahrten allgemein.
Genau, ja? Im Allgemeinen. Ne? Also um einfach mal da einen Einblick zu kriegen, was machen die denn eigentlich und was sind das für Ziele? Und
oder so habe ich vielleicht auch jemanden, den wir als Gast einladen können. Ne? Kommt ins Logbuch, schreiben wir uns nachher noch
auf. Ja, schreiben wir uns auf. Gut. Also spannend, spannend, spannend.
Genau.
Ja, und so, dann kam Punkt 3. Punkt 3. Es kam MSC. Also wieder was ganz anderes. Und sicherlich auch bekannt. Und ich will jetzt auch gar nicht so zu viel zu MSC im Allgemeinen sagen, weil ich glaube, das ist ein Produkt, das man schon eher gut kennt. Nichtsdestotrotz fand ich ein paar Dinge interessant und spannend. Momentan hat man bei MSC ja 22 Schiffe im Einsatz und das sollen bis 2027, und das sind nur noch 4 Jahre, 29 werden. Also das heißt, in 4 Jahren nochmal wirklich nicht nur einen Neubau pro Jahr, sondern teilweise eben dann auch mehrere. Das finde ich wirklich, also das ist ein Expansionskurs, der ist schon
beeindruckend. Der ist immens, ja, absolut. Also ist ganz interessant, gerade MSC ist natürlich aus einem ganz besonderen Grund interessant. Morgen starten die MSC Cruise Nights, da werde ich nämlich an Bord der Euribia gehen. Vielleicht erzähle ich auch in einem kleinen Kurz-Special-Podcast oder sowas mal ein bisschen was von der Reise. Es wird eine ganz kurze Reise von Hamburg mitten am Seetag über Seebrücke nach Rotterdam. also nur von Sonntag bis Mittwoch, aber da kriegen wir auch mal das Schiffmann auf Herz und Nieren gezeigt. Und das ist ja die Meraviglia-Klasse, die ja eigentlich sehr, sehr schön ist. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was mich da dann morgen erwartet.
Da bin ich auch gespannt, was du hinterher erzählst. Und ich finde so einen kleinen Mini-Podcast dazu, eine Mini-Folge, finde ich eine gute Idee, um so ein bisschen davon zu erfahren. Also ja, also das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Thema Preis. Wenn plötzlich der Markt mit doch einigen neuen Schiffen geflutet wird, ja, auch die wollen, wie gesagt, gefüllt werden. Ich bin gespannt, wie man es macht. Was mir so nicht bewusst war, und sind ja wieder Besonderheiten, dass man ein eigenes Theater an Bord hat für die Cirque du Soleil-Shows, wobei man muss, glaube ich,
sagen... ehemals Cirque du Soleil.
Cirque du Soleil, genau.
Also die Produktionsfirma, die den Cirque... Ja, das ist die Produktionsfirma, die den Cirque du Soleil produziert hat und aufgelegt hat, und die sind die sind insolvent gegangen während
Corona,
während Corona, leider, wie viele in der Künstlerszene.
Man hat aber die
MSC
quasi
haben die Creatives davon aufgekauft und haben die dann quasi als ihre Produzenten für ihre Cirque du Soleil-Shows dann
das weiterführen. Inhaltlich natürlich gleich.
Genau.
Und natürlich gegen Bezahlung. Also das ist auch ein Konzept, das, glaube ich, jetzt ja nicht überall der Fall ist, dass man für Entertainment auch noch zahlen muss. Aber da komme ich gleich nochmal auch bei einer anderen Reederei drauf. Und ja, auch da natürlich wieder das Thema Schiff im Schiff-Konzept, das man bei MSC nochmal ganz anders interpretiert. Nicht nur jetzt durch den Yachtclub. Vielleicht reden wir da auch irgendwann mal drüber, über das Thema Schiff im Schiff. Nein, man hat, jetzt machen wir den Bogen wieder zu der vorherigen Reederei, eine eigene Marke mit Explorer Journeys ja ins Leben gerufen und eigene Expeditionsschiffe auch dafür am Start, die eben dieses Yachtclub-Konzept von MSC eben komplett über das ganze Schiff.
Auf ein ganzes Schiff ausdehnen, ja. Also im Prinzip sollen die auch in der Liga Ponant und Hapag-Lloyd Cruises spielen.
Genau. Also auch da sieht man ja, dass das ja scheinbar ein Markt ist, der durchaus wächst. Und auch da waren die Rückmeldungen, dass es wohl doch genug zahlungskräftige Kunden gibt, die diese Reisen machen. Also der Luxusmarkt und das Luxussegment ist definitiv eines.
Ebenso im Wachsen wie die normalen touristischen Veranstalter. Ja, das stimmt schon.
Definitiv. Genau. Also das ist schon spannend.
So. Gab es auch eine deutsche Reederei, die mit vor Ort war?
Ja, mein Schiff. Bevor ich aber zu meinem Schiff komme, noch einen kleinen Abstecher.
Ah, ich dachte jetzt an eine andere.
Die AIDA, meinst du?
Nein, ich dachte jetzt tatsächlich an Nico. Nico.
Ach so. Da wollte ich gerade, genau, ja, Nico aus Stuttgart, der Name der Reederei-Standorte. Nico Cruises, vielleicht den einen oder anderen eher so als klassische Flusskreuzfahrt.
Ja, die sind auf dem Fluss zu Hause, ja.
Genau, also sie haben auch jetzt momentan ja wirklich nur ein Hochseeschiff, und das ist auch jetzt nicht eins, das jetzt übermäßig modern oder mit Hightech, sondern man hat ein altes Schiff genommen und es einfach renoviert, und das sagte auch der Vertriebler, ja, es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Produkten, die jetzt vielleicht die Mitbewerber teilweise am Start haben, aber das will man auch gar nicht, sondern die spielen halt eher auf ihren eigenen Charme, den dieses Schiff hat, und
er sagte auch, es ist ein angenehm kleines Schiff.
Ja, also man begrenzt auch die Passagierzahl ganz bewusst auf 1000, obwohl das Schiff deutlich mehr Passagiere aufnehmen könnte, weil man eben dann doch den Charakter eher so ein bisschen auf kleiner haben möchte. Und natürlich sind eine Vielzahl der Gäste die bisher auch mit Nico schon auf dem Fluss zu Hause waren, unterwegs waren, also die Marke einfach vielleicht aus bestimmten Gründen mögen.
Und also wir lagen dieses Jahr schon nebendran. Es geht natürlich, wir haben den Namen noch nicht genannt, es geht um die Vasco da Gama.
Ach so, die Vasco da Gama, natürlich.
Genau, also wir sind tatsächlich schon direkt eingelaufen, da lag die Vasco da Gama schon am Kai. Schönes Schiff, also wenn man so von außen vorbei, wenn man reinguckt.
Ja, sie haben es neu angestrichen.
Sie haben es nicht nur neu angestrichen, also auch so, was man so sieht. Also interessant, ich freue mich drauf, dass ich es vielleicht auch mal sehe. Also
man hat die öffentlichen Bereiche, und dann hat man auch Fotos gesehen, schön renoviert, gar keine Frage, aber er sagte auch natürlich, die Kabinen selbst, also auch die Bäder, das ist jetzt halt vielleicht nicht auf einem Standard, den man heute unbedingt, oder wenn man neu bauen würde, so hätte. Aber nichtsdestotrotz, das Schiff hat seinen eigenen Charme und sicherlich auch seine Zielgruppe. Und ja, auch eben seine Besonderheiten, die vielleicht von Gästen geschätzt werden und ganz worauf bestimmt. Man da eben auch stolz ist, sind eben längere Liegezeiten als vielleicht andere Reedereien. Und ja, auch da, wir hatten es vorhin schon einmal angesprochen, das Konzept der eher nicht so wochenweisen Routen, sondern wirklich auch eher wechselnde Start- und Zielhäfen, also das, wo alle so ein bisschen hingehen, so langsam.
Ja.
Genau. Ja, aber wir bleiben bei den deutschen Reedereien. Dann kam nämlich wieder eine der bekannten großen Marken, nämlich TUI Cruises, beziehungsweise Mein Schiff. Und natürlich war das große Thema in der Präsentation.
Die haben sicher viele, viele News gebracht.
Ja, was heißt, viele, viele Bilder. Und ich muss sagen, also das ist schon, ohne jetzt die alten Mein Schiff-Schiffe zu kennen, also außer jetzt von Fotos, ich glaube auch von den alten Mein Schiff-Schiffen wird sich die neue sicherlich abheben, was ja, ganz Besonderes definitiv. Sein. Und auf jeden Fall spannend. Gerade auch was die Außenflächen angeht und auch da war die Betonung eben, man möchte wirklich großzügige Außenflächen schaffen, um eben ja die Nähe zum Wasser einfach wiederherzustellen.
Ja, das und große Versprechen von der TUI Cruises-Chefin war ja, wir denken das Wohlfühlkonzept, das wir bisher auf den Schiffen leben, weiter. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Weil ja. Also was ich sehe, macht mich neugierig. Ich selbst habe mir auch schon eine Reise ausgesucht, wo ich mir die Mein Schiff Relax, diese, wie sie ja dann heißen wird, ja, genau. Auch anschauen werde. Und ja, also es ist sehr, sehr spannend, was sich da gerade bewegt, wie die Schiffe.
Also es gibt ja noch, keinen Termin für die Taufe, für die Jungfernfahrt.
Nee, aber die ersten Reisen sind wohl noch in der.
Ja, die ersten, aber sie haben auch ganz bewusst erzählt, die ersten Reisen werden nicht die Jungfernfahrtreisen sein. Es wird definitiv Reisen davor geben. Okay. Man ist mit der Reederei aber wohl noch im Austausch zum einem Übergabetermin. Der steht wohl noch nicht so ganz fest. Okay. Und wenn der feststeht, dann wird es auch sozusagen die
Jungfernfahrtreisen.
Offizielle Taufreise geben. Taufreisen oder wie auch immer geben. Also das ist noch offen. Aber was ich spannend fand, um das mal Thema Entertainment, wir hatten es gerade eben, Entertainment gegen Bezahlung.
Was es so noch nicht gibt bei TUI Cruises?
Ja, und da hat sich jetzt den Vergleich, weil ich es eben kenne zu AIDA, man hat ja auch auf der Perla und der Prima den Nightfly Nachtclub und das war ja auch oder ist auch ein Entertainment-Bereich, der nur gegen Zahlung, Zusatzzahlung besucht werden kann. Und auf Mein Schiff macht man ein Burlesque-Theater gegen Bezahlung.
Das jetzt
ist
gelesen.
Vielleicht die Nightfly-Bar nicht vergleichbar mit dem Burlesque-Theater, außer vielleicht dem Konzept, dass es sich an Erwachsene richtet. Und dass es natürlich ein bisschen kleiner und muckeliger, nenne ich es jetzt einfach mal, ist und dass es gegen Bezahlung ist. Ich bin gespannt, wie sich es bei Mein Schiff dann entwickeln wird. Mein Eindruck bei AIDA war, dass das Produkt Nightfly Nachtclub nicht so angenommen wurde, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte, mag aber auch vielleicht am Programm selber liegen, das in dem Nachtclub angeboten worden ist. Das waren jetzt nicht aus meiner ganz persönlichen Sicht Highlights, wo ich sage, oh ja, das ist jetzt ein Grund, warum ich da reingehe. Es war halt einfach eine Alternative vielleicht für Leute, die jetzt nicht in die Disco wollten oder eine Bar nochmal so ein bisschen nochmal den Abend anders ausklingen zu lassen.
Muss ich jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin ja viel mit mein Schiff und TUI Cruises unterwegs gewesen bisher, muss ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ist tatsächlich was, wo ich mir vorstellen kann, dass funktionieren könnte, weil ich hätte mir manchmal so etwas abends als Alternative zum Standard-Theaterprogramm oder zur Poolparty oder zur Disco einfach gewünscht, dass man einfach sagt, okay, kann man noch was anderes machen an Bord abends, außer die klassisch in der Bar sitzen oder sowas.
Ja. Also wurden noch keine genannt, logischerweise.
Ja, klar.
Ja, also, aber wenn es zu einem Preis angeboten wird und man sagt, naja, komm, das machen wir jetzt mal. Also ich bin gespannt,
nicht?
Ich bin neugierig und ja, man wird sehen, wo es hingeht. Ansonsten nochmal abschließend kurz zum Schiff, dem neuen Schiff, der Mein Schiff Relax. Natürlich wurden viele, viele Fotos gezeigt, aber auch hier, und da sind wir wieder beim Thema von vorhin, Thema Einzelkabinen, die es natürlich dort auch jetzt geben wird. Und man hat ein paar Bilder gezeigt und sie haben die Einzelkabinen echt schön gestaltet, muss ich sagen. Was mir besonders gut gefallen hat, man hat die Betten so gestellt, also bei den Außen- oder bei den Balkon-Einzelkabinen, dass man aus dem Bett in Blickrichtung Balkon guckt. Also quasi
Wie es in den Junior-Suiten ist. In Junior-Suiten ist es auch so, dass man vom Bett aus Richtung Balkontür schaut.
Ja. Genau. Und das fand ich wirklich, und die waren auch wirklich, also ja, die sind natürlich klein, gar keine Frage, aber ich glaube vom Design her wirklich so, dass man sich da auch wohlfühlen kann, auch wenn es vielleicht jetzt nicht an übermäßig viel Platzangebot gibt in den Kabinen, aber absolut schön designt.
Aber wie wir das vorhin schon gesagt haben, gerade Einzel- und Single-Reisende, die werden halt auch, sind halt auch Leute, die gerne adressiert werden möchten.
Ja.
Und TUI Cruises tut dem ja jetzt quasi, also die kommen dem entgegen, indem sie jetzt halt auf der Mein Schiff 7, die jetzt im nächsten Jahr 2024 kommt, da haben sie zum ersten Mal überhaupt Einzelkabinen zur Verfügung. Und früher waren das ja immer nur Doppelkabinen zur Einzelbenutzung. Und jetzt haben sie auf der Mein Schiff 7 das erste Mal tatsächlich Einzelkabinen eingebaut. Und auf der Relax ist dann das erste Schiff auf dem achten Schiff, wo es dann tatsächlich Einzelbalkonkabinen haben wird. Also Einzelkabinen gibt es auf der 7 dann auch, aber auf der 8 wird es zum ersten Mal Balkonkabinen geben.
Und ich glaube, wir haben es vorhin ja schon gesagt, ich glaube, das wird wirklich ein Trend. Thema Alleinreisen oder ist, nicht wird, sondern ist vielleicht sogar schon. Und ja, dann muss man eben auch dem Markt, den Bedarf des Marktes entsprechend auch eben was anbieten. Und natürlich hat so ein Schiffsbau auch eine gewisse Vorlaufzeit. Man kann eben nicht ganz so schnell agieren wie vielleicht.
Mir fällt noch ein Thema ein. Tatsächlich, was mir selbst schon auf die Füße gefallen ist, die Raucherbereiche auf den Schiffen, bisher auf den alten Schiffen, tatsächlich auf dem Balkon ja Rauchen erlaubt ist, bei AIDA und TUI Cruises weltweit einzigartig. Ja. TUI Cruises hat auch da was geändert. Haben Sie dazu was gesagt?
Es war nur eine kurze Erwähnung, dass es die Nichtraucher-Balkonkabinen im vorderen Bereich des Schiffes gibt, weil, und ich habe es selber schon leidvoll erfahren, man hat seine Balkonkabine, lässt die Tür offen stehen und der Nachbar nebenan steht auf dem Balkon und raucht und der ganze Rauch zieht in die eigene Kabine und wenn man Nichtraucher ist, dann findet man es nicht so spannend. Ja, sie bieten es in der Tat an, aber war jetzt kein großes Thema, aber ja, es ist ja auch
Neues. Und ich frage aus einem bestimmten Grund.
Ich kann mir gut vorstellen, das wird sicherlich gut gebucht sein.
Ich frage aus einem bestimmten Grund, weil tatsächlich hatten wir genau das Thema noch im Januar, als wir auf der Mein Schiff 1 unterwegs waren in der Karibik. Wir hatten einen Nachbarn, lieber Mensch, aber Kettenraucher und dann auch noch Zigarren. Und das selbst, also mich stört es normalerweise nicht, aber er hat morgens tatsächlich früh aufsteher, hat um 7 angefangen, auf dem Balkon seine Zigarren zu schmauchen. Und dann bis abends durch. Wir konnten den Balkon fast nicht nutzen. Und jetzt haben sie das eben erkannt und haben gesagt, die Kabinen im vorderen Bereich, wenn sich Schiff bewegt, hat man ja natürlich Zugluft, dann zieht es nach hinten, wäre doof. Deswegen macht man die Raucherkabinen eher nach hinten. Und im vorderen Bereich hat man dann eben nicht Raucherbalkonkabinen. Wenn man die dann bucht, dann hat man definitiv die Garantie, dass keiner neben einem so in dieser Form den Urlaub ein bisschen verleidet.
Ich würde sofort buchen. Ja. Aber weißt du, werden die zu einem anderen Preis angeboten?
Preis wird aktuell gleich sein. Also so wie ich es aktuell sehe. Allerdings muss man natürlich sagen, wir hatten das letztens auch diskutiert. Die interessante Frage ist, wie macht man das in den Flex-Tarifen, also in den günstigeren Plus- und Pur-Tarifen, wo man quasi die Frühbucher-Tarife, wo man keine Wunschkabine hat, sondern die Glückskabinen, wo man halt nimmt, was da ist. Kann man da noch angeben, Raucher oder Nichtraucher? Oder wird es dann einfach sagen, okay, in dem Preissegment hast du halt Pech gehabt, ja? Der Matthias Mohr hat in seinem Videocast nämlich genau das auch diskutiert. Ich hab mit Matthias auf Facebook da ein bisschen hin und her geschrieben und der hat auch gedacht, einerseits
Matthias Mohr, meinst du?
Matthias Mohr. Ja. Einerseits.
Für die ist vielleicht nicht die.
Ja,
die nicht
Gruß geht raus. Gruß geht raus an den Matthias Mohr. Ja. Wir hatten ein bisschen bei Facebook hin und her geschrieben und haben auch darüber diskutiert, wie man das jetzt natürlich löst, ob es denn dann kommt oder nicht kommt in die günstigen Tarife, wird sich zeigen.
Wobei, wenn ich den Trend zu Reduzierung von Komplexität jetzt mal ganz allgemein nehme, würde ich vermuten, man wird einfach sagen, das ist halt dann Pech.
Ja.
Lieber die Premium-Tarife oder die Pro-Tarife,
Ja, ganz interessant, Matthias, war jetzt auf dem Standpunkt, ja, wenn man dann garantiert Nichtraucher haben will, wäre das ein Luxus und dann müssen die Leute bezahlen, deswegen wird es das quasi im billigeren Tarif nicht geben. Ich habe eher natürlich vom Nichtraucherschutz her tendiert, dass es der Luxus ist, zu rauchen heutzutage, dann sollen doch die Raucher bitte schön den höheren Preis bezahlen, Nichtraucher sind die Norm. Ja. Er wird sich zeigen, ja, wo es sich hinbewegt, ja.
Ja, man darf gespannt sein, aber prinzipiell, Entschuldigung, wird es natürlich irgendwie, oder ist es bestreben, ja, auf jeden Fall immer mehr Umsatz zu machen. Und ich meine, auch das liest man immer wieder in Foren, wenn es um das Thema Preis geht. Ja, man muss halt sagen, Reedereien sind halt Wirtschaftsunternehmen, teilweise Aktiengesellschaften, die einfach Gewinn erwirtschaften müssen. Ja,
dann ist eben die Frage, dann ist die Frage, wäre ich eher dafür bereit, Geld auszugeben, die rauchen wollen oder die Nichtraucher quasi als Nachbarn haben wollen?
Aber ja, die Frage, das wäre jetzt
das mal eine auch gut, Frage
an unsere, ja, Zuhörer.
Ja, ja. Schreibt es mal in die Kommentare, ja, oder per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse.
Wie seht ihr es? Genau. Also wer ist bereit, mehr Geld auszugeben für sein Bedürfnis, nenne ich es mal ganz allgemein.
Genau, egal.
Die Nichtraucher oder die Raucher.
Ja. Okay, jetzt mal aber abgeschweift. Wir haben noch eine, oder? Aber
trotzdem, spannende Frage. Eine haben wir noch, genau. Und dann war der Tag auch schon echt, der war lange, der Tag. Ja. Aber am Ende nochmal was Spannendes, eine Reederei, die ich wirklich noch nie vorgehört hatte. Swan Hellenic. Gehört definitiv in die Kategorie Expeditionskreuzfahrten. Also
da bist du nicht alleine, die habe ich auch noch nicht gehört gehabt vorher.
Ja, aber gut, das ist jetzt insofern nicht verwunderlich, denn die Reederei gibt es erst seit 2 oder 3 Jahren und hat auch nur 3 Schiffe. Also man könnte sagen, innerhalb der Nische Expeditionskreuzfahrt nochmal eine Nische, weil neu und eben auch nur 3 Schiffe und auch auf den Schiffen maximal 150 Passagiere, also
okay, noch kleiner.
Mal kleiner als Ponant. Und das ist wieder, also im Prinzip, ja, wir hatten es ja schon gesagt, Expeditionskreuzfahrt schauen wir uns nochmal in einer separaten Folge an, aber im Grunde ist das natürlich, ich glaube, alle Reedereien, die wahrscheinlich in dem Segment unterwegs sind, unterscheiden sich nicht großartig, ist natürlich auch da alles inklusive und teilweise sogar die Ausflüge inklusive.
Ja.
Im Reisepreis. Also wenn sie dann so mit ihren Schlauchbooten irgendwie anlanden, das ist alles sozusagen mit dabei. Mhm. Und was ich einfach spannend fand, und damit will ich es noch nicht ganz beenden, aber das fand ich in der Tat eine witzige Geschichte. Wenn man jetzt mal die Routen, die diese kleinen Expeditionsschiffe so anfahren, anguckt, dann gab es zum Beispiel eine Route, die nannte sich Inseln vor Westafrika. Davon abgesehen, dass ich noch keine dieser Inseln auch nur namentlich vorher gehört habe, geschweige denn wusste, dass es da irgendwie Inseln gibt vor Westafrika, ist es natürlich ein Erlebnis, dass man wirklich Ziele sieht und man wirklich sagen kann, da komme ich sonst wirklich nicht hin. Ich glaube, die klassischen Kreuzfahrten fahren jetzt keine Ziele an, wo man sagt, da käme ich nicht auch auf klassischem Urlaubswege hin. Aber, und das fand ich wirklich witzig, Spitzbergen ist jetzt ein Ort, wo man sagt, ja, kann ich eine Kreuzfahrt machen mit allen bekannten großen Reedereien. Mhm. Dann fährt man eben nach Spitzbergen und wieder zurück. So.
Aber?
Swan Hellenic hat eine Route, die ist eine Woche lang, 7 Tage, auch Spitzbergen, aber man fährt quasi wirklich
einmal rundherum.
Einmal rundherum.
Okay.
Genau, also man konnte, also wo andere einen Tag verbringen die eine ganze Woche.
Und da die natürlich Expeditionskreuzfahrt sind, fahren sie dahin, wo gerade was geboten ist fürs Auge oder für die Leute und können da kurz anhalten, lassen ihre Zodiacs zu Wasser. Okay, verstehe.
So sieht's aus. Ja, genau. Okay. Also das ist natürlich was, also es ist ein ganz schön anderes Erleben sicherlich und ich bin gespannt, wenn wir das Thema im Podcast mal besprechen und da wird man auch nochmal sicherlich vieles Neues erfahren. Vielleicht ein letztes, natürlich ist bei diesen kleinen, und das ist jetzt bei Ponant nicht anders als bei Swan Hellenic, da gibt es natürlich kein Theater an Bord, wo irgendwelche Shows laufen, sondern, und das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, das trifft aber auf beide gleichermaßen zu, beide haben Wissenschaftler an Bord, die nämlich die Gelegenheiten nutzen, wenn die Schiffe in Arktis oder Antarktis fahren, wo sonst die großen Expeditionskreuzfahrten, also ich rede wirklich von Wissenschaftskreuzfahrten, vielleicht 1-2 Mal im Jahr hinkommen und die fahren halt in der Saison ein paar Mal mehr. Das heißt, die sind mit Wissenschaftlern an Bord, und machen auch Versuche dann im Eis. Und da können eben auch dann die Gäste mit teilhaben und kriegen abends dann auch entsprechende Vorträge, wissenschaftliche. Also,
also das macht
vom Bildungsfaktor her
ganz das versuchen, glaube ich, die Expeditionsschiffe, vor allem die auch die Antarktis oder Arktis anfahren, das machen die immer. Also auch Hapag-Lloyd Cruises, die, glaube ich, nicht in der Veranstaltung dabei waren. Auch Hapag-Lloyd macht das. Da habe ich mal eine Veröffentlichung oder ein Dings gesehen, einen Vortrag drüber gesehen, wie die das machen. Und und die machen das auch. Die haben auch dann ihre Forscher an Bord, die dann das auch noch genauer erklären, ein bisschen wissenschaftlich rangehen und so. Und das haben die alle irgendwie mit sich gemein.
Ja, also ist insofern eine ganz andere Form von Entertainment.
Ja.
Eher ein Edutainment wahrscheinlich,
wenn
man diesen Begriff, aber auf jeden Fall super spannend und in der Tat eine Sache, die man sicherlich lange im Gedächtnis hat, wenn man das mal gemacht hat. Also das ist ein Erlebnis, aber wir haben es uns ja in unser Logbuch geschrieben, das wird ein Thema Expeditionskreuzfahrten ganz allgemein. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
Genau, was ist denn so dein Fazit? Ja, was ist denn so dein Fazit?
Also, ich habe es teilweise zwischendrin ja schon erwähnt. Ich glaube, wenn man mal die Trends und die Themen zusammenfasst, das Thema Schiff im Schiff ist definitiv immer mehr im Kommen.
Ja.
Und wenn man den Reedereien Glauben schenken darf, absolut beliebt und eben auch ein wachsender Markt. Die Bereiche werden größer, sind gut gebucht. Was zu dem zweiten Trend, den ich sehe, Trend zur Luxuskreuzfahrt passt. Also es gibt wirklich immer mehr Leute, die bereit sind, noch mehr Geld auszugeben, um eine besondere Kreuzfahrt zu machen, definitiv.
Ja.
Und ich hatte es vorhin bei NCL erwähnt, aber ich glaube, das ist auch ein Trend, der auch bei anderen da ist, der Fokus eben auf das, gerade für europäische Gäste wichtig, das Draußenessens. Ich sitze unter freiem Himmel und kann draußen essen. Ich habe es auch bei anderen Kreuzfahrt-Podcasts, die hatten das auch mal bei verschiedenen Schiffen im Thema und auch wirklich da kam auch die Aussage rüber. Ich glaube auch wirklich, das ist ein Trend, der immer mehr kommen wird und der eben leider auf den großen Neubauten schwierig irgendwie zu erleben ist. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, wo ich auch nicht weiß, wo die Entwicklung hingeht, denn der Trend geht zu Luxus, der Trend geht auch eher zu kleineren Schiffen und das war auch so ein Fazit, den die Kolleginnen und Kollegen im Raum hatten. Obwohl der Trend zu kleiner und Nische geht, werden die Schiffe immer größer. Also wenn man es platt sagt, bauen die Reedereien eigentlich gegen den Trend?
Jein.
Und da darf man gespannt sein, wo die Entwicklung generell hingeht.
Ja, so ganz bin ich da nicht dabei. Also ich verstehe, warum die Schiffe immer größer werden, die klassischen, von den großen Reedereien, weil natürlich jeder will eine Balkonkabine, keiner will eine Innenkabine oder Außenkabine, die sind einfach nicht so gefragt. Und vor allem, ich brauche halt, je mehr Personen ich auf dem Schiff habe oder je mehr Passagiere ich dabei habe, je weniger Personal pro Kopf brauche ich. Und die Personalkosten pro Kopf, die sind halt wahnsinnig. Das hat mir mal ein Produktmanager von MSC so erklärt. Hat halt auch gesagt, wenn ich mit 6.000 Leuten unterwegs bin und habe 1.500 Mann Crew, 1.800 Mann Crew, dann ist das was anderes, wie wenn ich mit 1.800 oder 2.000 Passagieren unterwegs bin und brauche trotzdem noch 1.000 Mann Besatzung.
Ja.
Es ist einfach, das macht es einfach deutlich wirtschaftlicher, wenn die Schiffe größer sind, die wirtschaftlicher zu betreiben und dann müssen sie auch die Preise nicht so anziehen. Andererseits natürlich, die Leute wünschen sich die kleinen Schiffe, weil wie du das vorhin gesagt hast, die haben Charme, die haben ihren Reiz und man kann andere Sachen machen, aber ich glaube, die kleinen Schiffe verschieben sich einfach in diese Luxussparte und die großen, die werden weiter so, also das wird kein Luxusurlaub, sondern eher so ein normaler Urlaub wieder werden. Also früher war die Kreuzfahrt grundsätzlich Luxus und heute entwickelt sich das einfach, denn das ein normales touristisches Produkt ist, klassisches Produkt und der Luxus kommt da nicht mehr ganz so sehr zum Tragen und das verschiebt sich einfach. Der wird quasi ein
neues Produkt innerhalb des Produkts.
Ja, genau.
Ja. Wobei dennoch, also ich meine, auch das ist ja, was man bei vielen mitbekommt, hier so die, ich nenne sie jetzt mal die ganz alten Schiffe von AIDA, ne, Cara, Aura, Vita, denen trauern ja schon viele hinterher,
ja.
Sicherlich ein Teil Nostalgie.
Auch aber der Mein Schiff Herz wird und, hinterher geweint, ja.
Und ich aus eigener Erfahrung heraus, auch das würde ich sagen, war, also ich habe es ja in dem ersten Podcast erzählt, die Vita war meine erste Kreuzfahrt und nicht nur der Nostalgie wegen ist das wirklich ein Schiff gewesen? Ich würde gerne wieder mit so einer Schiffsgröße fahren. Ja. Natürlich, ja, Luxussegment muss man sich leisten können. Nein, also ich glaube, der Markt wäre sicherlich auch da für normale Kreuzfahrten außerhalb des Luxussegmentes in einer Größe. Und ich sag mal, so Cara, Vita, Aura, die sind ja jetzt nach Passagierzahlen gesehen auch keine kleinen Schiffe gewesen. Ne? Also wir sind weit weg von 160 oder 260 Leuten.
Ja, ja, klar.
Also, wir waren auch über 1000. Ne? Also von daher, ja, aber du hast das Personalthema angesprochen und auch das war ein Thema beim Mittagessen. Und da geht es nicht nur um die Kosten, sondern auch die Kreuzfahrtbranche hat die gleichen Probleme wie alle anderen Branchen an Land auch. Man findet keine Leute mehr. Ne? Ja. Es ist wirklich schwierig, Personal überhaupt zu finden. Und selbst in und da muss man ja auch kein Geheimnis draus machen, ich sag mal, die Reedereien waren früher im philippinischen Raum sehr stark am Rekrutieren für ihre Schiffe. Mittlerweile ist Indien ein großer Markt, aber auch da tut man sich definitiv schwer. Das mag zum Teil sicherlich an Corona gelegen haben, dass Leute gemerkt haben, ups, wenn irgendeine Krise kommt, ist mein Job auch ganz schnell wieder weg. Ja. Und ich orientiere mich lieber vielleicht an Berufen oder an Jobs, die vielleicht sicherer sind, vermeintlich sicherer, oder eben auch allgemein, dass es ist immer weniger Leute gibt, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil wir alle älter werden und eher im Ruhestand sind. Ja, also, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber ja, es bleibt die Schwierigkeit, überhaupt Personal zu finden.
Und ja, das gilt erlebt, natürlich für alle, ja, ja, klar.
Auf einer meiner letzten Reisen, dass teilweise einfach Restaurants geschlossen bleiben mussten, weil nicht genug Personal da war. Ja, schwierig.
Ich war jetzt dieses Jahr relativ viel unterwegs. Ich kann es auch sagen, gerade Anfang vom Jahr in der Karibik hat man es dann noch gemerkt, dass an der einen oder anderen Bar vielleicht ein Barkeeper weniger war und man doch etwas länger hat warten müssen, wie man es gewohnt war früher. Ich habe jetzt, als ich letztens unterwegs war, gemerkt, okay, es wird besser. Man kommt wieder dahin, wo man sich mal befunden hat, aber es wird noch dauern und das geht allen so. Deswegen sind die großen Schiffe natürlich auch bei den Reedereien, die ihr Geld verdienen wollen, die beliebteren, weil die einfach wirtschaftlicher und besser zu betreiben sind.
Ja. Und du hast ja gesagt, ich vermute, das wird der Trend sein, dass die Kleinen im Luxussegment sicherlich noch wachsen werden und die Großen eben das Luxus Produktkreuzfahrt zu einer Massenproduktkreuzfahrt, wenn wir nicht sogar schon da sind.
Ja, also, da sind wir schon, naja.
Ja, dass aber der Trend sicherlich noch verstärken wird. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Es wird am Ende wird es immer Produkte geben für jeden Markt und wir gucken mal. Und ansonsten bin ich sehr gespannt auf den
zweiten Teil.
Fortsetzung sozusagen, den zweiten Teil der Veranstaltung in Köln in einigen Wochen. Und ich bin sicher, wir werden auch an dieser Stelle dann von den Reedereien und ich kann schon ankündigen, AIDA wird mit dabei sein. Da bin ich jetzt erstmal am neugierigsten drauf, berichten. Und wir schauen, wie es bei denen so aussieht, ob die Grenzen sich ähneln oder ob es da ganz andere News gibt. Man darf gespannt sein.
Ja, ich selbst bin ja auch noch unterwegs. Ich bin auch noch mal nicht nur auf der MSC, sondern ich bin auch noch auf unserer Jahrestagung. Und da wird auch, die Großen werden alle da sein, AIDA, TUI und MSC und Nico Cruises und noch ein paar andere. Und werde da auch die gleichen Infos kriegen. Dann können wir dann den zweiten Teil, glaube ich, danach dann zusammengestalten.
Gerne. Ja, dann bleibt uns, glaube ich, wieder nur zu sagen, danke fürs Zuhören.
Ja, danke fürs Zuhören an alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ganz wichtig, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, bewerten, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann gerne uns schreiben, was euch nicht gefallen hat, dann können wir es in den nächsten Folgen vielleicht besser machen.
Genau, insofern, E-Mail-Adresse, sag ich mal. Nehmen wir diesmal meine E-Mail-Adresse,
nehmen wir deine.
Genau, nehmen wir die, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, Anmerkungen habt, Fragen habt, gerne an podcast@urlaubkannich.de.
Ja, und ansonsten, packt gerne Vorschläge für Themen, die euch interessieren, in die Kommentare. Gerne auch die Antworten oder eure Antwort auf die Frage mit den Nichtraucherkabinen, die wir vorhin gestellt haben. Und ansonsten bleibt uns doch nur zu sagen, bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ahoi.
Ahoi.